Sally up and bring Sally down. Last done start, gotta tell the crown. Bring Sally up and bring Sally down. Last done start, gotta tell the crown. Bring Sally up and bring Sally down.
Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge von Fit durch Corona, deinem Podcast, der dir zeigt, wie du richtig fit durch die Quarantäne kommst. Mein Name ist André und du findest mich auf Instagram, Fit durch Corona oder auch im Internet unter www.swimcast.de und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Es ist schon wieder eine ganze Weile her, dass wir uns gehört haben, nämlich so ungefähr anderthalb Wochen, und in den letzten anderthalb Wochen ist richtig viel passiert. Seit dem 7. Mai dürfen wir wieder gemeinsam auf öffentlichen Sportplätzen mit unseren Kindern im Verein Sport treiben oder auch auf öffentlichen Plätzen. Seit dem Montag, seit dem 13., nee, das ist der 11. gewesen, seit dem 11. Mai haben auch wieder die Turnhallen bzw. Fitnessstudios, Krafträume und so weiter und so fort, also auch die Vereinsanlagen wieder geöffnet, was dazu führt, dass wir annähernd wieder in einem Bereich sind, wo ein geregeltes Training möglich ist. Allerdings spielt das Ganze sich nicht einfach so ab, dass wir jetzt sagen, hurra, kommt alle wieder vorbei und dann triffst du dich da mit deinen 20 Kindern oder mit deinen 15 oder 10, sondern das Ganze ist immer noch mit Corona-Auflagen gesegnet oder gefürchtet, man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall unterliegen wir da diversesten Auflagen. Hinzu kommt, dass sich die Schutzverordnungen und die Leitfäden und die Richtlinien und die Empfehlungen nicht alle miteinander decken und in Einklang zu bringen sind, sondern sich teilweise auch widersprechen. Das wird zum anderen dadurch deutlich, dass einige Verordnungen, einige Richtlinien sagen, 1,50 Meter Abstand reichen. Dann gibt es wieder andere, die sagen, na, 2 Meter sollten das schon sein. Dann heißt es wieder, auf Freiflächen und Ähnlichem sollten das eher, weil sportliche Betätigung zu kräftigerer Ausatmung und viel mehr Tröpfchenstreu führt, sollten das eher so 3 Meter sein. Für Fitnessstudios, Turnhallen gelten wieder Regelungen von einer Person pro 10 Quadratmeter. Und das alles gilt es irgendwo in Einklang zu bringen, also alles mal zu lesen, sich eine Meinung zu bilden, und gerade jetzt an meiner Position, wo als Cheftrainer ja dann auch erwartet wird, dass so ein Leitfaden rauskommt für die Trainer, wie das Training wieder aussehen soll, gehen dann nochmal 4-5 Tage ins Land, bis das Training wirklich startet. Letztendlich haben wir dann am Sonntagmorgen die Information rausgeschickt an die Trainer, wussten vorher schon, dass die Sportler ab Montag wieder zum Training kommen können und dürfen, erstmal nur auf freien Flächen, haben dann die Sportler entsprechend eingeladen, auch in Gruppen geteilt, sodass maximal 10 Athleten pro Trainingsgruppe da sind, 10 Athleten pro Einheit, dann können wir noch einen Abstand gewährleisten und haben auch noch einen Überblick, und man hat vor allen Dingen die Chance, sich mit jedem nochmal ein bisschen auseinanderzusetzen und mit jedem Athleten mal kurz zu reden, was natürlich mit der Hauptgrund sein soll, warum wir wieder mit dem Sport anfangen. Denn letztendlich, wir dürfen immer noch nicht in die Schwimmhalle, die sollen am 23. die Freibäder öffnen, oder 22. müsste ich jetzt lügen, und eine Woche später am 30.05. dürfen die Schwimmbäder wieder öffnen. Alles unter sehr, sehr strengen Auflagen und wenig praktikabel, aber irgendwie wird es wohl dann durchgeführt werden. Weitere Fragen, die zu beantworten waren, sind natürlich sowas wie, trägt der Trainer Mund-Nasen-Schutz, wie ist das mit Infektionen? Du brauchst Desinfektionsmittel, um im Zweifel irgendwelche Geräte oder Flächen desinfizieren zu können, die von mehreren benötigt werden. Und wie ist der Umgang mit den Eltern? Es dürfen keine Fahrgemeinschaften, oder es soll vermieden werden, dass Fahrgemeinschaften sind. Die Eltern dürfen keine Grüppchenbildung haben und so weiter und so fort. Das sind alles Geschichten, die im Vorfeld mal geklärt werden müssen, wo klar sein muss, okay, welche Regelung, welche Richtlinie verfolgen wir? Es gibt eine Anwesenheitsliste, dann haben wir nochmal kurz Rücksprache gehalten, auch mit den Stadtverantwortlichen, ob das okay ist, wie wir das so durchführen wollen. Das ist also relativ viel behördlicher Arbeitsaufwand, den man so ad hoc von oben drauf gar nicht sieht, der da aber noch mit hinten dran steht und dazu führt, dass wir halt nicht direkt am 7.5. am Donnerstag mit dem Training angefangen haben, sondern erst am Montag. Und das war dann aber wiederum ein sehr, sehr schönes Gefühl, denn ich für meinen Teil hatte am Montag zum ersten Training eingeladen, 2 Gruppen, jeweils 10 Sportler, jeweils für 60 Minuten. Und was zuallererst natürlich aufgefallen ist, war die Tatsache, dass sich die Kinder mega gefreut haben, dass sie endlich mal wieder rauskamen, dass sie irgendwen gesehen haben, mit dem sie reden konnten. Jetzt ist das ja glücklicherweise in einem Sportverein auch noch so, dass es häufig Freunde sind, ob es jetzt ganz enge Freunde sind, aber man versteht sich und liegt so ungefähr auf einer Wellenlänge. Man hat so ein gemeinsames Thema, über das man reden kann und das einen verbindet, was schon viel, viel wert ist. Und das war eine Riesenerleichterung für die kleinen Kinder, dass sie mal jemanden anders sehen als nur ihre Eltern oder Geschwister. Das gleiche gilt natürlich auch für die Eltern, die, und inzwischen verstehe ich das so, für 2 Wochen finde ich das völlig okay, ey, pass mal auf, beschäftige dich mal selber mit deinem Kind. Aber so aus Elternsicht ist das natürlich völlig klar und in den Gesprächen wird das auch relativ flott deutlich, dass die Homeoffice machen, sind irgendwie 5, 6, 7, 8 Stunden im Homeoffice mit Videocalls, mit dies, mit jenem, mit welchem beschäftigt. Und wenn dann Feierabend ist, kommen die Kinder noch dran, die auf einmal nicht mehr in der Schule irgendwie betreut werden, sondern von ihren Eltern dann noch zu Hause beschult werden müssen. Dieses schöne Wort Homeschooling, sodass hinten raus dann nochmal 2, 3 Stunden für Schulaufgaben, für Erkläraufgaben, für Ähnliches verwendet wird. Und dann ist dieser Tag als Elternteil auch echt voll, ohne dass man wirklich was von Familie hatte. Und da verstehe ich jetzt inzwischen auch, dass die Eltern wirklich mal sehr, sehr froh sind, ihr Kind hier nimm, ich mache mal 1 Stunde für mich und da wirklich froh sind, dass sie das mal abgeben können. Das heißt, nein, nichts mit verwehrter Liebe zu tun oder ähnlichem, sondern einfach, ich brauche mal Zeit für mich und es ist schön, dass das Kind wieder bewegt ist und dass es vor allen Dingen mal jemand anders sieht. Was nämlich auch sehr, sehr auffällig ist, obwohl jetzt so die Geschäfte wieder öffnen und die ersten Lokale wieder und die ersten Restaurants und so Fitnessstudios und pipapo, die Schule bleibt weiterhin und der Kindergarten, die Kindertagesstätte weiterhin geschlossen beziehungsweise wirklich nur im Notbetrieb aufrecht. Meine Abiturienten, die nächstes Jahr Abi schreiben, sind jetzt jeden Tag so für 2 Stunden in der Schule. Und alle, die das nicht betrifft, also die keinen Schulwechsel haben oder keine Abschlussprüfung vor sich haben, bei denen zieht sich das noch hin, die haben entweder noch gar nichts gehört oder zukünftig einmal die Woche für einen Tag für eine Handvoll Stunden. Die in der Schule waren, sagen, na, eigentlich ist das auch Blödsinn, da hinzugehen, weil da passiert nicht viel. Also der organisatorische Aufwand, dass die Kinder hingehen, der ist viel, viel größer und nimmt so viel Kapazitäten weg, weil die müssen die Klassen verkleinern und so weiter und so fort. Und am Ende des Tages kommt da unterrichtsmäßig auch nicht viel mehr rum, als man das in einem Frontunterricht oder einem Videocall machen könnte. Das ist einfach nur schade und ich glaube viel vertane Zeit und macht es natürlich auch schwierig, weil du kannst den 10-Jährigen, 11-Jährigen nicht 6, 7, 8 Stunden alleine zu Hause lassen, wenn du als Elternteil arbeiten musst, sei es jetzt egal wo. Und für meine Begriffe wäre es viel, viel wichtiger, dass die Kinder in die Schule kommen, weil die brauchen die Ausbildung, brauchen die Fortbildung, die brauchen auch den sozialen Kontakt, sich mit ihren Freunden zu treffen und zu sehen. Und das ist das, was hier auffällt, dass wir ganz, ganz viel Gerede haben beim Training über Alltag, über Banalitäten, die haben miteinander Spaß, die lachen miteinander und das ist so, so wichtig. Ich glaube, das gibt denen so viel, endlich mal wieder jemand anders zu sehen und nicht nur online zu zocken, sondern auch live in Kontakt zu sein. Das ist großartig und durchaus mit vermutlich eines der Dinge, die motivieren, wieder anzufangen. Jetzt ist es bei uns beim Schwimmen so, das hatte ich gerade schon angedeutet, wir sind immer noch an Land gefangen und Landtraining ist jetzt nicht so das Wichtigste und Schönste und Tollste für die Sportler. Trotzdem müssen wir da jetzt irgendwie durch und ich glaube einfach die Sache, dass sie wieder in Gemeinschaft Sport machen können, hilft schon viel bei der Motivation und ja, ein bisschen Lerneffekt ist dabei, weil wir jetzt auch angefangen haben, an Land, wenn sie zusammen sind, nicht nur Übungen abzuarbeiten, sondern so gut es geht, sie auch miteinander arbeiten zu lassen. Dazu gehören so Sachen wie, man kann die ja immer noch gegeneinander laufen lassen, Sprintduelle machen lassen oder wer schafft als erstes 100 Seilsprünge. Lasst sie Steinschere Papier spielen und der Verlierer muss 10 Liegestütze machen. Das sind alles so Sachen, die gehen zu Hause nicht, die gehen auch online eigentlich nicht, aber da ist schon die Möglichkeit. Was natürlich massiv einschränkt, ist die Sache, dass es nicht möglich ist, sich oder nicht erlaubt, Bälle hin und her zu werfen, Materialien zu teilen, sich abzuklatschen oder sonstiges. Da müssen wir als Trainer sehr drauf achten, auch wenn es dann natürlich so ist, dass die Kinder den Trainingsplatz verlassen und dann doch Schulter an Schulter zu ihren Eltern laufen, wobei die Eltern auch manchmal sehr dicht beieinander stehen, manchmal etwas weiter auseinander. Verstehe ich alles. Trotzdem, es ist halt, ja, wir kriegen Probleme. So, wenn jetzt einer doch tatsächlich krank sein sollte und wir müssen die ganze Mannschaft in Quarantäne stecken, weil wir nicht auf Regularien und Ähnliches geachtet haben, dann haben wir am Ende des Tages doch ein Problem und vermutlich der Trainer oder sogar die Vereinsoberen. Und das gilt es natürlich zu vermeiden. Was ich damit sagen will, ist, wenn beim Landtraining müssen wir dann doch viel kreativer werden, aber das geht auch, sodass die Kinder miteinander arbeiten, du kannst Musik laufen lassen, das hilft auch bei der Motivation und vor allen Dingen ganz, ganz wichtig, da ja kaum andere Kontakte sind, geht es darum, dass die Kinder die Freiheiten genießen, so man muss ihnen die Freiheiten auch gönnen können, aber die Aufmerksamkeit auch auf die Aufgaben lenken und im besten Falle passiert das, indem sie eben immer noch versuchen miteinander zu arbeiten. Geht auch, dass sie in einem Kreis auf dem Boden sind, in der Liegestützposition und dann immer reihum einen Liegestütz, dann der links daneben einen Liegestütz, links daneben einen Liegestütz, dass das wie so eine kleine Liegestütz-Laola wird, dass die Kinder merken, okay, hier passiert ein bisschen mehr als einfach nur, ich mache 100 Liegestütz. Was ich im Trockentraining auch versuche und immer wieder klar zu machen, ist die Verbindung zwischen dem, was wir dort an Land machen und dem, was später im Wasser passiert. Also ich versuche mich in einem Großteil der Aufgaben wirklich ganz klar darauf zu konzentrieren und zu sagen, die Übung machen wir, weil die euch dort im Wasser weiterhilft. Zum Beispiel Hockstrecksprünge, weil das analoge Übungen sind für Abstoß, für Startsprung. Oder wir machen ganz viele Übungen, sofern das geht, für den Latissimus, weil das der Zugmuskel ist, den ihr bei Delfin, bei Rücken, bei Kraul braucht. Wir machen Übungen für die Adduktoren, Abduktoren, für den Brustbeinschlag und so weiter und so fort, dass wir also nicht in diese ganz stumpfe Geschichte, oh, wir machen Crossfit und halten uns irgendwie fit, so Hausfrauenfitness, sondern wirklich zielgerichtet irgendwo hinarbeiten. Und da kann man dann auch mal rumprobieren und sich die Sportler ein bisschen austesten lassen. Am gestrigen Tag hatten wir zum Beispiel einarmige Liegestütz mit drin, die, naja, das ist tricky, ist dann mal eine Challenge und wir haben das Ganze auf den Knien gemacht, der ein oder andere ist sogar runter und wieder hochgekommen, das war schon sehr erstaunlich, damit hätte ich nicht gerechnet. Die meisten anderen fangen langsam an und können sich gerade eben so das Gewicht halten und bumm, liegen sie mit dem Brustkorb unten auf dem Boden. Ah, dann ist das so. Aufrappeln, wieder von vorn. Da habe ich ja vor einigen Folgen auch schon mal drüber gesprochen, über dieses exzentrische Krafttraining, also das bewusste Überladen des Muskels, das bewusste Überanspruchen, über das, was der Muskel fähig ist zu leisten, hinauszugehen, als neuen Trainingsreiz. Und das kann man über so eine Geschichte zum Beispiel mit einbringen. Jetzt wird es in den nächsten Wochen darum gehen, in den Trainingsalltag wirklich Struktur reinzubringen, vor allen Dingen die so nach und nach die Trainingshäufigkeit wieder zu erhöhen. Wir haben jetzt noch 2 Wochen, bis die Bäder wieder öffnen. Wie dann eine Form des Wassertrainings aussehen kann, sei mal dahingestellt. Das müssen wir uns wirklich mal noch ganz in Ruhe angucken und dann auch aufs Neue ausarbeiten. Es gibt vom DSV die Richtlinien und die Leitlinien. Die sind sachlich mit Sicherheit korrekt, praktikabel eher nicht so. Aber ich verstehe so die ganzen Gedanken, die dahinter stecken. Und da müssen wir gucken, dass wir Theorie und Praxis in Einklang bringen, dass wir das den Sportlern, Eltern und den Ämtern, den Badbetreibern und so gegenüber verantworten können und auch erklären können, ey, so und so, wir versuchen unser Bestes und wir halten uns an die Regeln. Ja, das wird halt die große Aufgabe sein, dort einen Ansatz zu finden, der Aufwand und Nutzen in einen guten Gegensatz gegenüberstellt. Und damit haben wir auch die Überleitung geschafft zum Thema Wassertraining und Schwimmen. Bevor wir uns in den nächsten Wochen viel mit koordinativen Fähigkeiten beschäftigen werden, ist es ja mein Ziel auch in diesem Podcast, euch ein paar Handreichungen für die Praxis mitzugeben und euch immer zu erzählen, welche Erkenntnisse gibt das, wie könnt ihr das ins Schwimmen umsetzen, sodass euer Training vielleicht besser wird, abwechslungsreicher, damit ihr etwas mitnehmt und lernt für euren Alltag als Trainer oder für euren Alltag als Sportler. Und heute geht es darum, möchte ich einmal ein Paper vorstellen, das sich mit der mit dem Brustschwimmen beschäftigt. Und zwar geht es darum, dass die Forscher untersucht haben bei Elite- und Nicht-Elite-Athleten. Elite-Athleten sind Teilnehmer an den französischen Meisterschaften und die Nicht-Elite-Athleten sind Teilnehmer an französischen Regionalmeisterschaften. Beim Brustschwimmen untersucht haben, und zwar in ihrer Pace 50, 100, 200 Meter Tempo und dort sich die Parameter angeguckt haben, welche Strecke wird denn pro Armzug und pro Beinschlag zurückgelegt, wie hoch ist die Geschwindigkeitsvariation innerhalb eines Zykluses und generell, wie ist der Beschleunigungszeitverlauf an der Hüfte beim Brustschwimmen. Wie ist das Ganze vonstatten gegangen? Die Forscher haben sich ein Velocimeter oder ein Speedometer, einen Geschwindigkeitsmesser genommen. Den kann man kaufen. Das Ganze gibt es zum Beispiel bei Sportteamer. Kostet dann 2.600 Euro plus die zugehörige PC-Software für 1.200 Euro. kann man also grundsätzlich freikäuflich erwerben und im Internet irgendwo bestellen und dann wird das zugeliefert und kann das mit seinen Sportlern anwenden. Was kommt dann an für eine Box? Das ist so eine kleine handliche Box, die steht hinten auf dem Startblock drauf. Dort ist ein Gürtel dran befestigt, der mit einem kleinen dünnen Draht in die Box reinführt. Diesen Gürtel legt sich der Sportler um die Hüfte um und schwimmt dann weg vom Startblock. Dort drin ist in der Regel, funktioniert das über eine Magnetspule, wo sich ein Magnet dreht um eine Spule, dann wird ein Strom induziert, das wird gemessen und je schneller sich der Magnet dreht, desto höher ist der Strom, der dort ausgeworfen wird und desto höher ist natürlich auch die Geschwindigkeit. Bla bla bla, viel Physik, viel Technik, tut jetzt hier nichts zur Sache, aber mithilfe dessen kann man relativ unkompliziert und auch relativ präzise die Geschwindigkeit und die Geschwindigkeitsverläufe beim Schwimmen messen. Warum ist das Brustschwimmen jetzt besonders interessant? Weil das natürlich aus zwei Hauptkomponenten besteht, aus zwei Teilbewegungen. Das eine ist der Armzug, das andere ist der Beinschlag, die einen sehr, sehr klar voneinander zu unterscheidenden Geschwindigkeits- und Beschleunigungspeak aufzeigen. Also einmal, wenn der Armzug zu Ende ist, ist das so ein etwas kleinerer Ausschlag und wenn dann der kräftige Beinschlag kommt, der den Sportler nach vorne katapultiert, dann ist das ein sehr, sehr hoher, sehr, sehr großer Ausschlag. Und die beiden kann man sehr deutlich voneinander unterscheiden und sehr klar erkennen. Das ist ein Unterschied zum Kraulschwimmen, weshalb das hier angeguckt wurde. Und dann guckt man sich eben folgende Dinge an. Aus vergangenen Studien weiß man, dass zwei Peaks, klar, aus dem Armzug, aus dem Beinschlag, dann folgt auf jedes Maximum folgt auch immer ein Tiefpunkt, einmal am Ende vom Armzug, weil dort die Hände sich nach vorne strecken und die Beine anhocken. Das ist also die Geschichte, wo ein hoher Geschwindigkeitsverlust ist. Und als zweites, wenn der Beinschlag zu Ende ist und die Arme vorne lang liegen, dann kommt ja der Sportler in so eine Gleitphase. Dort kann es entweder auch zu einem extremen Geschwindigkeitsverlust kommen oder so annähernd Beschleunigung 0. Also je nachdem, wie schmal der Sportler sich macht und wie gut er in der Lage ist zu gleiten. Auch da kann man ein bisschen guten und schlechten Athleten voneinander unterscheiden. Ein weiterer Punkt, der bekannt ist, woran sich gute und schlechte Sportler unterscheiden lassen, ist, dass die guten Sportler bei gleicher Geschwindigkeit länger und weiter gleiten können als die schlechteren Athleten. Und ein weiterer Punkt bei einem Geschwindigkeitsunterschied ist es, dass die Pause zwischen dem Armzugpeak und dem Beinschlagpeak, die wird immer, immer kürzer, je höher die Frequenz ist. Ich denke mal so, das leuchtet auch ein. Da muss man jetzt nicht wahnsinnig viel dazu erklären. Wie ist die Untersuchung durchgeführt worden? Wie gesagt, 9 Teilnehmer an den französischen Meisterschaften, 9 Teilnehmer an französischen Regionalmeisterschaften waren zum einen die Elite- und die Nicht-Elite-Gruppe. Die sollten jeweils 25 Meter selbst gepaced schwimmen, einmal in ihrem 50 Meter Tempo, einmal in ihrem 100 Meter Tempo und einmal in ihrem 200 Meter Tempo. Das Ganze ist mit Video aufgezeichnet worden, sodass im Nachgang auch wirklich die zurückgelegte Strecke pro Armzug, pro Beinschlag, pro Zyklus ermittelt werden konnte. Muss man dann ein bisschen kalibrieren, ist super aufwendig, dauert relativ lange. Aber als Ergebnis hat man dann eine Aussage über die Zuglänge und es ist auch bekannt, dass bessere Sportler eine höhere Zuglänge haben. Dafür wurde der Bereich von 10 bis 12,5 Meter gefilmt, die Zeit gemessen, die Sportler dafür brauchen, dann kann man über die einfache Formel V gleich S durch T, kann man die Schwimmgeschwindigkeit ausrechnen, die der Sportler hatte und dann wiederum aus der Frequenz, die man weiß, kann man die Zuglänge ausrechnen, indem man die Geschwindigkeit durch die Frequenz teilt und dann kommt man auf die Zuglänge für die einzelnen Athleten. Was ist festgestellt worden im Endeffekt als Ergebnis? Und zwar konnte nachgewiesen werden, dass eine höhere Geschwindigkeit sowohl zu einer höheren Frequenz führt und zu einer niedrigeren Zuglänge. Klar, weil die Gleitphase natürlich immer kürzer wird, weil die Sportler sich schneller bewegen wollen. Und es ist immer besser, sich zu bewegen, als einfach nur durchs Wasser zu gleiten, weil man dann schneller ist. Bei der Elite stieg die Frequenz im Laufe der selbst gepaceten 25 Meter Strecken von 39 auf 52 Züge pro Minute, bei der Nicht-Elite von 36 auf 50 und die Zuglänge fiel bei der Elite von 2,1 auf 1,8 Meter und bei der Nicht-Elite von 1,9 auf 1,5 Meter. Es wird hier also schon deutlich, dass sich die Nicht-Elite von der Elite in beiden Werten, egal auch in welcher Geschwindigkeit, unterscheidet. Also sie haben eine kürzere Zuglänge und noch dazu eine kleinere Frequenz. Eigentlich kleine Frequenz wäre per se nicht so blöd, aber dann müssten sie halt weiter gleiten und mit mehr Tempo durchkommen, also eine wesentlich höhere Zuglänge haben. Wenn du in beiden Werten niedriger liegst als dein Konkurrent, dann sieht es echt düster aus in einem Rennen. Was als zweites auffiel, war, dass die Nicht-Elite während des Anhockens der Beine einen viel, viel kürzeren Weg zurücklegt als die Elite, was zum einen damit zusammenhängen könnte, dass sie von vornherein nicht so eine hohe Geschwindigkeit haben. Und wenn jetzt in beiden Fällen das Anhocken gleich lange dauert, ist klar, dass der mit der geringeren Geschwindigkeit auch den kürzeren Weg zurücklegt in der halben Sekunde oder was das auch immer ist. Oder es heißt letztendlich, dass die Bewegung ineffizient ist, also dass sie beim Anhocken viel, viel mehr bremsen, also die Knie viel tiefer ins Wasser fallen oder generell dort auf eine andere Art und Weise viel mehr Widerstand erzeugen und deswegen wesentlich langsamer werden. Die Forscher haben sich jetzt verschiedene Merkmale des Schwimmens angeguckt, und zwar vorrangig, welchen Weg legt der Athlet zurück, während er den Beinschlag macht, welchen Weg legt der Athlet zurück in der Pausenzeit zwischen dem Armzug und dem Beinschlag, welchen Weg legt der Sportler mit dem Armzug zurück und welchen Weg legt der Sportler in seiner Gleitphase zurück. Und hier zeigen sich folgende Unterschiede. Der Weg, der mit den Beinen zurückgelegt wird, bleibt sowohl bei Elite als auch bei Nicht-Elite relativ konstant, bei ungefähr einem halben Meter. Sowohl bei Elite als auch bei Nicht-Elite wird der Weg, der in der Pausenzeit zwischen dem Armzug und dem Beinschlag zurückgelegt wird, immer kürzer, je höher die Frequenz wird. Der zurückgelegte Weg mit den Armen bleibt auch so ungefähr konstant, sowohl bei Elite als auch bei Nicht-Elite, egal welche Pace sie jetzt schwimmen, wobei da schon auffällig ist, dass die Elite so ungefähr 0,75, 0,8 Meter pro Armzug zurücklegt und die Nicht-Elite nur 0,5, 0,6 Meter pro Armzug zurücklegt. Und die Gleitphase ist aber eigentlich der entscheidende Punkt, denn hier bleibt es bei der Elite relativ konstant bei 0,4 Meter, wohingegen die Nicht-Elite eine immer kürzere Gleitphase hat, während sie immer schneller wird. Daraus folgen zwei Erkenntnisse. Zum einen, dass die Elite-Schwimmer mit dem Armzug viel mehr Vortrieb generieren als die Nicht-Elite-Schwimmer, was aber auch im Gegensatz dazu führt, dass die Elite in ihrem Brustschwimmen innerhalb eines Zyklus eine viel, viel höhere Geschwindigkeitsschwankung hat als die Nicht-Elite. Was klar ist, denn wenn du mit dem Armzug mehr beschleunigst, dann kannst du auch viel, viel tiefer in der Geschwindigkeit abfallen. Wenn du gar nicht erst schnell wirst, dann kann deine Geschwindigkeitsamplitude auch nicht so groß sein. Das ist jetzt grundsätzlich nichts, was erstrebenswert ist, weil das immer ein Zeichen dafür ist, dass der Zug eigentlich ineffizient ist. Beim Kraulschwimmen fällt das sehr auf. Beim Brustschwimmen ist das aber in der Bewegungsstruktur irgendwo verankert. Und das ist mit der Grund, weshalb Brustschwimmen sehr, sehr anstrengend ist, weil man immer wieder beschleunigen muss, dann wirst du sehr langsam. Dann beschleunigst du wieder, dann wirst du sehr langsam. Dann beschleunigst du wieder. Und das ist so ein bisschen wie, wenn ihr im Auto sitzt oder im Fahrrad und immer mal kurz antretet, richtig Gas gebt und euch dann wieder einen Moment rollen lässt. Dann wieder richtig Gas gebt, euch dann wieder rollen lasst. Da merkt ihr auch, das ist einfach viel, viel kraftraubender, als wenn ihr euch permanent auf dem gleichen Tempo bewegt und trotzdem genauso schnell seid. Und das ist das Gleiche, was hier beim Brustschwimmen passiert. Aber das ist die Zieltechnik, die sie für 50, für 100, für 200 Meter brauchen. Länger musst du das nicht durchhalten. Ist ja keine Ausdauerbelastung, wo das über eine Stunde laufen muss, sondern wirklich maximal 2,5 Minuten für die 200 Meter. Und das ist das, was die Elite-Athleten für sich adaptiert haben. Und das ist deren Interpretation der Schwimmtechnik, um wirklich schnell zu sein. Also du musst mit dem Armzug viel Tempo generieren und du musst mit dem Beinschlag viel Tempo generieren. Und wenn der Preis dafür ist, dass die Geschwindigkeitsamplitude sehr groß ist, dann bezahle ich den halt und trainiere lieber entsprechend meine Leistungsvoraussetzungen, damit ich das kann. Aber das Brustschwimmen gibt einfach diese Bewegungs- und diese Beschleunigungsstruktur vor. Was auffällig ist an der Stelle, ist, dass die Geschwindigkeitsschwankung ja bei der Elite größer ist aus dem Armzug, was gleichzeitig auch, wenn wir dort einen Schritt weiter denken, heißt, okay, sie beschleunigen viel mehr. Klar, der Maximalwert ist größer, 5 Meter pro Sekunde zu 3 Meter pro Sekunde. Und damit dann die Amplitude größer ist, müssen beide eigentlich auf das gleiche Niveau runterfallen. Und das tun sie auch. Es konnte hier gezeigt werden, dass die Minimalgeschwindigkeit aus dem Armzug, also wenn der Armzug zu Ende ist, dieses Low, dieser Tiefpunkt dort, der ist, egal ob Elite oder Nicht-Elite, liegt ja bei ungefähr dem gleichen Wert. Also es ist wirklich dahingehend unterschiedlich, dass der Armzug viel besser, viel effizienter ausgeführt wird bei den Elite-Sportlern. Außerdem konnten in der Studie auch vorangegangene Ergebnisse nochmal bestätigt werden, dass je höher die Frequenz ist, je höher die Schwimmgeschwindigkeit, desto kürzer ist die Gleitphase am Ende vom Armzug. Das ist in Einklang mit dem, was wir aus unserer alltäglichen Trainerpraxis auch kennen. Jetzt nochmal wichtig festzuhalten, es geht hier nicht darum, den Sportlern bloß noch einen Armzug beizubringen und dafür zu sorgen, dass sie möglichst lange beschleunigen und möglichst kurz abbremsen, denn das war auch einer der Unterscheidungspunkte zwischen Elite und Nicht-Elite, dass die Elite länger beschleunigt und dafür viel weniger Zeit im Abbremsen verbringt, sondern grundsätzlich erstmal darum, eine ordentliche Technik anzueignen, eine schöne Gleitlage, einen kräftigen, explosiven Kick. Und um dann aber den Unterschied auszumachen zwischen ich werde Erster, Zweiter, Dritter, Fünfter oder ich werde Achter bis 95. Dort spielt das dann eine wesentliche Rolle. Wie viel Vortrieb kann ich aus dem Armzug mitnehmen? Wie gut ist meine Beschleunigung zu Abbrems? Wie gut ist das Verhältnis von Beschleunigungszeit zu Abbremszeit? Also arbeitet mit euren Sportlern dran, dass sie einen kräftigen Beinschlag, einen kräftigen Armzug kriegen und schnell aus diesen ungünstigen Positionen rauskommen. Also am Ende vom Armzug dort schnell wegkommen, schnell explosiv in die Streckung, die Beine sich schnell anhocken und dass sie effektiv im Gleiten werden, dort eine gute Körperspannung haben, sich sehr, sehr schmal machen. Und genau, dort wenig Geschwindigkeit, wenig Tempo verlieren. Das soll es dann auch gewesen sein für heute. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen, wie ihr das Landtraining, Trockentraining für eure Kinder freudvoll und effektiv gestalten könnt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was zum Brustschwimmen gelernt und dort ein paar neue Erkenntnisse mitgenommen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, dass ich dazu komme, am Mittwoch aufzuzeichnen, sodass ihr zum Wochenmitte ein kleines Motivationspäckchen, eine kleine Fortbildungseinheit bekommt. Dort werden wir uns dann mit den koordinativen Fähigkeiten anfangen auseinanderzusetzen. Dann auch unter dem Namen Swimcast, denn die Corona-Zeit ist wohl jetzt so weitestgehend erstmal durch bis zum Sommer. Ich freue mich, wenn ihr noch das Hörstück des Tages hört und wir hören uns nächste Woche wieder. Das war's. Ciao.
Zeig deine Muskeln, zeig mir, wie lange du rennst. Bleck deine Zähne für mich, während du Gewichte stemmst. Los mehr, los schwer, alle gucken her. Zeig deine Muskeln, zeig mir, dass nichts an dir hängt. Fahr dieses Fahrrad für mich, trink dein Sportgetränk. Mach es leer, frag nach mehr, alle gucken her. Und wollen deinen Bizeps, Trizeps, Musculus Maximus. So ein schöner Quadrizeps Latissimus, Rectus Abdominis. Komm, komm schon, Kleiner, zeig deine Muskeln. Zeig, dass du Gnade nicht kennst. Wirf dieses Handtuch vor mich. Erst wenn es Schweiß getränkt, dann komm ich näher. Bitte sehr, alle gucken her. Im Fernsehen läuft die Wiederholung von Wer wird Millionär. Zeig deine Muskeln, deine geballte Potenz. Dreh dich in Pose für mich, hier kriegst du nichts geschenkt. Du, wer ist der? Alle gucken her. Und wollen deinen Bizeps, Trizeps, Musculus Maximus. So ein schöner Quadrizeps Latissimus, Rectus Abdominis. Ich steh auf deinen Bizeps, Trizeps, Musculus Maximus. Trag mich heim mit deinem Quadrizeps Latissimus, Rectus Abdominis. Enttäuschst du mich, enttäusch ich dich. So schlapp will ich dich nicht. Ich brauch keine Seitenstiche krieg. Willst du mich haben, dann mach den ersten Schritt. Zeig deine Muskeln. Zeig mir deinen